kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt Nummer 7, nämlich zu den Änderungen an IAS 8, zu den Bilanzierungsbewertungsmethoden und Änderungen in Schätzungen und zu Fehlern. Bitte schön, Hobbs.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Der ISB hat den ersten Entwurf für 2018 veröffentlicht. Das ist ein relativ kleiner Entwurf, der betrifft einen Vorschlag, die Formulierung oder die Anforderungen IAS 8 anzupassen hinsichtlich der Änderungen von Rechnungslegungsmethoden. Hier insbesondere, wann sozusagen eine rückwirkende Anwendung vorzunehmen ist, wann nicht. Konkret geht es um den Vorschlag, dass der ISB vorschlägt, dass sofern ein Unternehmen freiwillig, und das ist wieder ganz wichtig, freiwillig eine Änderung der Rechnungslegungsmethode mit Referenz auf eine Agenda-Entscheidung des IFRS Interpretations Committee durchführt, dass wenn diese Voraussetzungen vorliegen, also Freiwilligkeit und eine Referenz auf eine Agenda-Entscheidung, dann und nur dann wird eine Erleichterung vorgesehen oder ist eine Erleichterung vorgesehen, dass man nicht mehr nur die Hürde der Undurchführbarkeit berücksichtigen muss, sondern dass hier eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzenbestandteilen vorgenommen werden sollte. Und wenn die Kosten für eine rückwirkende Anwendung die Nutzen für den Adressaten oder die erwarteten Nutzen für die Adressaten übersteigen, dann kann ein Unternehmen auch davon Abstand nehmen, eine rückwirkende Anwendung durchzuführen. Also das ist im Wesentlichen der Vorschlag. Ich habe Ihnen für die Sitzungsunterlagen eine Präsentation als Diskussionsgrundlage vorgelegt. Die würde ich einfach durchgehen. Ansonsten vielleicht mal ganz kurz von Ihnen schon eine Frage oder gibt es von Ihnen jetzt einführend ein paar Anmerkungen, die man vielleicht für die Diskussion noch verstehen sollte oder andere Hinweise, bevor wir jetzt einfach die einzelnen konkreten Punkte mal Schritt für Schritt durchgehen, was genau sozusagen die Formulierungen bedeuten.
Vielleicht nur in Ergänzung des Ganzen. Wir hatten das Thema, den grundlegenden Entwurf, den wir im letzten Jahr kommentiert hatten, auf der Agenda von ASAF. Und der Stab hat nochmal gefragt, ob die Mehrheit der Standardsetzer, die da sitzt, die Vorschläge des Boards so unterstützen würden. Also die Unterscheidung halt in Accounting Policy, Accounting Changes. Und wie hat sie das so schön zusammengefasst? Also der Enthusiasmus hielt sich in Grenzen. Die Reaktion war warmish, was auch immer das dann heißen mag. Ich habe gesagt, naja, es hätte ja auch schlechter sein können. Also ich sag mal, richtiger Enthusiasmus, ob der Änderungen, der Hauptänderungen, die hier an IAS 8 durchgeführt werden sollen, war also schon sehr, sehr fraglich. Das sollte man vielleicht nur im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt dann hier über diese neuerliche Anpassung dann sprechen.
Und vielleicht dann in Ergänzung dazu vielleicht auch nochmal ganz kurz für den Fachausschuss nochmal in Erinnerung holen. Bei dem Vorschlag ging es ja um die Fragestellung, wann sozusagen eine Unterscheidung gemacht wird, wann eine Rechnungslegungsschätzung vorliegt, wo eben keine rückwirkende Anwendung vorgenommen werden muss, beziehungsweise wann eine Rechnungslegungsmethodenänderung. Und die Quintessenz war ja auch vom Fachausschuss zu sagen, dass eigentlich ein Kernproblem ist eigentlich, warum ich überhaupt rückwirkende Anwendung machen muss. Was sind eigentlich hier die elementaren Bestandteile, so dass man eigentlich das auch im Hinterkopf behalten sollte, auch für die Diskussion hier, dass der ISB damals eigentlich nie genau erörtert hat, wann und vor welchem Hintergrund letztendlich rückwirkende Anwendungen verpflichtend sind. Das ist vielleicht auch nochmal hier ergänzend zur Diskussion zu stellen. Ansonsten, wie gesagt, ich würde einfach mal auf die Folie 4 umschwenken und einfach Hintergrund und Zielsetzung ist vielleicht ganz wichtig. Ich habe auch nochmal beim ISB-Staff nachgefragt, weil für mich war eine Frage konkret, ob es ein klares Beispiel gibt aus der Vergangenheit, warum der ISB jetzt diese Notwendigkeit sieht, diesen Entwurf durchzuführen. Und da hat mich die Antwort etwas überrascht, weil man sagte, also jetzt ein konkretes Beispiel gab es nicht, weil alles, was man sozusagen in der Vergangenheit hätte als Beispiel aufführen können, ist dann letztendlich in einen Annual Improvement gelandet. Und das ist eigentlich für mich eigentlich der wichtige Punkt, ist, weil der ISB argumentiert ja hier, dass die Erläuterungen, die das Interpretations Committee zu einer Agenda-Entscheidung, warum es ein Thema nicht mit auf die oder sagen wir nicht weiter verfolgt, ist, dass letztendlich ja die weiteren Erläuterungen noch mehr Inhalt geben und sozusagen eine konsistentere Auslegung der IFRS ermöglichen. Und das will man natürlich dadurch fördern, dass man eben hier auch die Schwelle eben für den freiwillige Anwendung einer neuen Rechnungslegungsmethode eben fördert. Und da stellt sich bei mir schon die erste Frage, wenn es wirklich jetzt Konsistenzüberlegungen sind, dann ist dann vielleicht eine Agenda-Entscheidung das falsche Mittel, weil eigentlich müsste ich dann davon ausgehen zu sagen, wenn ich mehr Konsistenz fördern müsste und ich feststelle, dass ein Standard diese Konsistenz nicht gewährleistet, dann müsste ich doch eher den Standard anpassen, als hier noch weitere Erläuterungen hinzuzufügen, wo ich dann letztendlich de facto eine Art quasi verbindliche Literaturbasis aufbaue von allen Agenda-Entscheidungen der letzten 50 Jahre, wo ich dann auch sage, kann das überhaupt im Interesse der Ersteller sein, dass man letztendlich neben den eigentlichen Standards und Interpretationen noch auch mit die Agenda-Entscheidung alle mit überprüfen müsste, weil das ist meines Erachtens hier ein sehr fraglicher Punkt, wo man sagen musste, wenn es wirklich um die Verbesserung der Konsistenz gehen sollte, müsste man doch eigentlich dann sagen, wenn ich das Problem habe, dass eine Inkonsistenz vorliegt, dann müsste ich den Standard anpassen und nicht irgendwo jetzt hier versuchen, über zusätzliches Literaturmaterial eine Konsistenz zu erzeugen.
Ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil ich habe immer mitbekommen, wenn das IFRIC festgestellt hat, der eine Standard widerspricht dem anderen. Wir haben immer gesagt, da können wir nichts dran ändern. Ja. Da hat es nie was vom IFRIC zugegeben.
Ja.
Und der zweite Punkt, warum ich jetzt irgendwie nicht ganz folgen konnte, ist, warum soll man alle Agenda-Entscheidungen nachverfolgen? Denn es wird auch hier nochmal betont, die sind non-authoritative. Das müssen mich nicht unbedingt interessieren. Also, ich kann sie mir mal angucken, aber im Endeffekt kann ich sagen, ja.
Naja, dadurch, dass jetzt explizit in dem Amendment auf die NIFRICs abgestellt wird, oder die Non-Agenda-Entscheidung, kriegen die natürlich irgendwie ein anderes Spotlight. Ja, so, und auf der einen Seite heißt es nach wie vor non-authoritative und gleichzeitig kommen sie ins Spotlight rein, den sie in dieser Form in einem Standard bisher nicht gehabt haben. Insofern bin ich schon bei Herrn Obst, wenn man der Meinung ist, das ist so wichtig, dass ein Standard nicht richtig angewendet würde, dann müsste eigentlich der Standard angepasst werden. Und diese Spotlight-Variante, die finde ich erstaunlich. Im zweiten Bereich, hier noch kurz nennen, ich kenne es aus der Praxis so, dass nicht nur die NIFRICs, sondern auch das, was wir häufig als Prevailing Industry Practice nehmen, ein Grund dafür sein kann, zu begründen, dass man eben auch freiwillig von der bisherigen Stetigkeit abweicht. Weil ich einfach merke, innerhalb meiner Branche bin ich irgendwie ein Outlier und gehe anders vor, innerhalb einer Bandbreite möglicher Alternativen. Dafür würde dann eine andere Kategorie wieder gewählt werden. Das heißt, ich hätte jetzt plötzlich voluntary Entscheidungen bzw. Änderungen, die durch Agenda Decisions getriggert sind, und eine Kategorie andere. Und die Cost-Benefit-Variante habe ich nur bei denjenigen, die durch die NIFRICs herkommen. Also das ist, und auch das ist nicht anders dargestellt, weil man nach wie vor bei dem Dreiklang bleibt. Also Standardänderung, freiwillig und Accounting Errors. Dabei hat man eigentlich zwei Unterkategorien bei den Volunteers jetzt eingeführt. Und es stellt sich die Frage, ob diese Komplexitätserhöhung tatsächlich hilfreich ist.
Stimme ich dir vollkommen zu. Also ich frage mich auch, was das jetzt soll, dass man dann nochmal eine Unterkategorie einführt. Ich glaube auch, dass die Komplexität höher wird. Ganz einfach, weil man jetzt Cost-Benefit einführt. Wir wissen alle, Cost-Benefit-Erwägungen sind immer Judgment ohne Ende. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil hier geht es ja weiterhin nur um Voluntary. Also hier wird ja nicht, der Board hat ja auch gesagt, also was jetzt ein Error ist oder nicht, das sagen wir euch nicht. Man könnte vielleicht aus der BC erkennen, da das ja non-authoritative ist, gibt es eigentlich keinen Error aufgrund einer
NIFRIC. Das ist ja der clevere Zug, den man machen möchte.
Könnte man, ja, aber klar steht es nicht drin. Das muss man sich da schon selbst irgendwie daraus ableiten. Und also ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand da noch Informationen hat. Der einzige Grund, warum man hier diesen wirklich, ich bin vollkommen bei dir, passt nicht in den Standard, macht die ganze Sache komplex. Der einzige Grund, den ich sehe, ist, die Diskussion, die wir bei den NIFRICs immer hatten, ist ein Fehler oder nicht, muss ich es anwenden oder nicht, das will man entschärfen. Man will also sagen, ja, meistens ist es voluntary und damit du es auch anwendest, vereinfachen wir jetzt für dich die Anwendung und deswegen machen wir für die NIFRICs, man umgeht eigentlich das die Diskussion, ist es ein Error oder ein Voluntary Change, indem man sagt, das ist eigentlich alles so eine Art Voluntary oder klären wir jetzt nicht, aber man vereinfacht die Anwendung. Und das, wenn das, ich meine, das ist dann zielgerichtet, weil man sagt, wir wollen, dass eben halt reagiert wird auf die NIFRIX, dann kann ich das verstehen, aber das passt natürlich ansonsten überhaupt nicht in den IAS 8, so was da alles. Ja.
Aber das ist ja meines Erachtens genau der zweite Knackpunkt. Genau die Fragestellung, liegt ein Fehler vor oder liegt eben kein Fehler vor? Dass man eben jetzt hier von IASB-Seite sagt, der IAS 8 hat genügend Argumente, um letztendlich die Entscheidung zu treffen. Das müsste man dann auch vom Fachausschuss dann diskutieren, ob das dann wirklich so gesehen wird. Wäre dann natürlich auch die Frage stellen, wer dann irgendwann mal ein Vorsitzender sagt, also wenn du das weiter beibehältst, dann wäre das sozusagen ein Fehler.
Ich würde es jetzt tatsächlich negativ abgrenzen und sagen, überall wo NIFRIX da ist, ist kein Fehler da gewesen.
Ich glaube, also von der ESMA gab es, glaube ich, auch mal ein Papier, wo irgendwie stand, wenn es NIFRIX ist, dann ist es vielleicht grundsätzlich ein Fehler, ne, weil das ja dann irgendwie klar war. Also gerade wenn so ein Wording reinkommt, ist war so unklar, was im Standard drin steht, dann suggeriert das natürlich, dass ein Fehler da war. Aber vielleicht muss man halt mit dem Wording aufpassen. Aber deswegen braucht man nicht den Standard zu ändern. Also man muss halt, wir haben das nie so gehandhabt. Also wir haben sozusagen quasi immer akzeptiert, wenn etwas beim IFRIS-EC auf der Tagesordnung stand und gesagt worden ist, da gibt es Diversity oder so, oder dergleichen, also gute Argumente im Feld waren, dann haben wir da keinen Fehler festgestellt. Dann haben wir das akzeptiert. Also das ist, von daher gesehen, braucht man sich da nicht vor irgendwelchen Gespenstern zu fürchten und dann einen Standard deswegen zu ändern.
Und das ist eigentlich genau die Argumentation, Herr Flatt, die ich meinte. Wenn man eben Diversity festgestellt hat in Praxis, dann ist es sehr schwer, dass man eben einen Fehler sozusagen gemacht hat, weil man feststellt, also es gibt unterschiedliche Auslegungen. Und wenn ich dann sozusagen jetzt immer sozusagen als Heilmittel eine NIFRIX-Entscheidung, also so eine Agenda-Decision nehmen soll, um eben diese Diversity abzuschalten, weil man dann eben sagen möchte, wir geben euch mit dem Erläuterungsmaterial eigentlich das, was wir eigentlich im Standard meinten, dann ist eben für mich eben die Fragestellung, sollte man nicht dann eher klassischerweise nicht dann den Standard nochmal anpassen in seinem Wording, wo man dann letztendlich hingeht und sagt, was hält denn sozusagen Preparer, die vielleicht jetzt noch nicht IFRS gemacht haben, aber erst in 10 Jahren so mal einsteigen oder ich sag mal ein neues Unternehmen gründen, was hält die denn davon ab, weil man muss ja auch feststellen, NIFRIX non-authoritative, nicht übersetzt, eigentlich de facto im Rechtsraum der EU nebulös als Zusatzmaterial gleichberechtigt zu allen anderen Literaturquellen, die man kennt, dann muss man fragen, ist dann wirklich das der richtige Weg, über NIFRIX zu entscheiden?
Ich weiß auch nicht, ob bei sowas dann zusätzliche Irritation reinkommt, wenn ich zwar sage, es ist NIFRIX, der Standard ist klar, aber das, wenn du dich daran orientierst, das ist dann freiwillig. Da frage ich mich, also sowas würde ich ja gar nicht verstehen. Also da würde ich sagen, also wenn der Standard klar ist, dann muss ich mich ja sozusagen auf diese auf den Standard so einlassen. Und sozusagen die Anpassung zu dem Standard, das ist dann was Freiwilliges. Also ich finde diese ganze Gemengelage, also man will die eigenen Standards immer verteidigen, indem man sagt, der Standard ist sowieso klar. Dann fragt man sich, warum es dann diese Unterschiede gibt. Und dann verursacht man so Kollateralschäden. Also
ich verstehe schon die Zielrichtung, aber ich glaube, konnte man die letzten IFRIG-Entscheidungen, da kommt auch nicht mehr das Standard is clear. Ne? Da haben die genau deswegen haben sie das Wording geändert. Und die Zielrichtung, vielleicht zu sagen, wir wollen es Unternehmen erleichtern, voluntary, ob jetzt über NIFRIX oder sonstige Dinge, eine Änderung vorzunehmen. Und da gibt es ja auch Voraussetzungen im IAS 8, 10 oder 14, relevant, reliable und so weiter. Wenn das die Zielrichtung ist, dann sage ich, ja, da kann man sich mal überlegen, ob man wirklich bei dem ganz Harten bleibt, nur dann nicht rückwirkend, wenn impracticable. Das ist eine relativ hohe Hürde. Da gibt es gute Gründe dafür, natürlich auch, ne, um eben halt den Usern zu zeigen, wie hätte sich das denn entwickelt. Oder ob man da nicht hingeht und sagt, naja, gut, da muss man jetzt mal überlegen, ist denn eine rückwirkende Anpassung, selbst wenn sie practicable ist, aber eben halt doch mit hohen Kosten verbunden, ist sie relevant genug, dann kommen wir natürlich wieder in die Cost-Benefit, das ist alles schwierig, aber dann würde ich sagen, wenn ich den Weg gehe, dann würde ich ihn für alle voluntary machen und nicht nur für die, die von der NIFRIG kommen, weil die Unterscheidung, die erschlägt. Nur weil zufällig mal jemand was beim IFRIG angelandet hat, dann habe ich dann diese Erleichterung und alles andere, da muss ich dann weiter dieses Impractical machen. Also das verstehe ich nicht. Der Unterschied ergibt sich wirklich nur aus der Diskussion, da ich ja möglicherweise die Gefahr habe, es ist ein Error. Aber wie Herr Kunzemann gesagt hat, die Erfahrung haben wir ja auch und ich glaube, es ist auch bei den anderen Regulatoren in Europa so, dass die erstmal gesagt haben, wenn was beim IFRIG ist und so, und da gab es, also es gibt ganz eindeutige Punkte, ja, aber sonst sind ja die, weit überwiegend ist es so, da gibt es gute Gründe für die Anwendung. Da hat nie irgendein Regulator gesagt, ja, das war jetzt eindeutig ein Fehler.
Aber selbst bei Fehler würde ich ja auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung vornehmen, oder? Also ich
aber wer will schon gern Fehler?
Man nennt das da nicht so.
Ja. Ich bin dabei, dass in den Anfangsjahren von IFRIG in der Tat das Wording noch dabei war, Standard ist clear und das ist glücklicherweise jetzt in vielen, vielen Jahren schon nicht mehr der Fall. Aber auch wenn wir uns jetzt die letzten IFRIG-Updates angucken, dann ist ja nicht notwendigerweise immer nur auf eine Diversity in Practice rekurriert worden, sondern es gibt ein Fact-Pattern und es gibt eine Subsumption unter einen Standard mit der Antwort, es gibt keine Notwendigkeit, etwas auf die Agenda aufzunehmen. Finde ich auch schon schwierig. Kann man sicherlich aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Das wäre der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, ob nicht hier jetzt eine Erwartungshaltung geschürt wird, dass dieses Non-Authoritative Agenda Rejection Notice, weil ich eine extra Regelung dafür habe, will ich auf eine freiwillige Art und Weise dazu übergehen kann, dann trotzdem irgendwie als der Weg gesehen wird, um die Diversity in Practice zumindest in einer Bandbreite näher zusammenzubringen und einzuschränken. Das heißt, dass auf die in der Verknüpfung dieser beiden Bereiche, IAS 8 Amendment auf der einen Seite und NIFRIG auf der anderen Seite, plötzlich doch wieder eine Guidance vorgeschrieben wird. Ich verstehe, dass die Idee sein soll, ein NIFRIG führt nicht automatisch zu einer Fehlerfeststellung. Und ich will eine Erleichterung reinbringen, wenn jemand es anwenden will. Ich glaube, das könnte man geschickter durch die Vordertür ausdrücken, als über so eine Verklausulierung an der Stelle hier.
Setzt sich die Frage, Sven, hab dich vielleicht auch falsch verstanden, ob du jetzt sagst, ja, du bist weiter dafür, auch wenn man es vielleicht nur anders formuliert, dass es eine unterschiedliche Anwendungsbarriere gibt, rückwirkend anzuwenden für NIFRIG Voluntary Changes? Okay.
Ich bin der Meinung, Guido, wir sollten das, was wir bisher haben, hat normalerweise ganz gut funktioniert. Ich sehe den guten Willen, dass man eigentlich etwas unterstützen will. Nennen das mal ein trojanisches Pferd. Das auf die Art und Weise aufzuzäumen, um mehr reinzubringen, NIFRIGs führen nicht zu Fehlerfeststellung, aber dann sollte man mit den Trojanern zur Seite lassen und sagen, was man wirklich sagen will, weil das, glaube ich, die einfache und weniger komplexe Vorgehensweise ist. Das ist meine Aussage.
Die Antwort wirst du natürlich sehr wahrscheinlich nicht bekommen, dass man sagt, alle NIFRIGs ist eindeutig, sind nie ein Fehler. Ja, das ist.
Ist es so, als
ich hatte, als wir das bei FAQ diskutiert, nochmal, auch einen Punkt, den hatten wir hier auch schon mal grundsätzlich diskutiert und nochmal aufgemacht und gesagt, naja, also ich sehe, das ist halt immer noch so ein bisschen auch so ein Webfehler oder so eine gewisse Unklarheit an IAS 8, warum es überhaupt diese Mittelkategorie gibt. Ne? Also die beiden Außenränder, Error auf der einen Seite, Estimate auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, relativ klar zu sagen, das eine muss retrospektiv sein, das andere nur prospektiv. Und ich hat er nochmal die Sinnfrage aufgemacht, okay, wann braucht man denn diese Mittelkategorie? Also welche anderen Sachen sind denn jetzt konzeptionell zwingend gut und sachlich richtig, dass ich die auch retrospektiv machen muss? Was ist überhaupt der Trigger dafür, für diese Accounting Policies, was auch immer das genau eigentlich sein soll? Und er hat dann nochmal den Bogen gemacht und gesagt, also da geht es eigentlich immer um Transition-Regeln. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schräg, dass wir dicke Standards haben, die haben Transition-Regeln, da muss ich das zum Teil nicht retrospektiv machen. Richtig dicke Änderungen. Und dann gibt es irgendwelche relativ kleinen Accounting-Policy-Anpassungen und da zwingt mich dann ein IAS 8 was retrospektiv zu machen. Das finde ich irgendwie ein bisschen sehr, sehr merkwürdige Balance. Und da haben wir auch gesagt, naja, das ist natürlich jetzt in dem Kontext dieser Diskussion schwer, dieses grundsätzlich fast mal wieder aufzumachen. Aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Krux, zu sagen, brauche ich das überhaupt? Oder müsste ich sagen, wenn es tatsächlich Änderungen gibt, dann müssten die, wenn die aus den Charts induziert sind, haben die immer irgendeine Transition-Regel. Wenn ein IC oder wer auch immer der Meinung ist, dass das auch ein ganz signifikanter Fall ist, dann müssten die im Prinzip auch sagen, wie man das überleitet. Ja? Ansonsten müsste man sich mal kritisch hinterfragen, gibt es überhaupt andere Fälle, wo retrospektiv zwingend ist? Also wo ist wirklich der Informationsmehrwert dann bei den anderen Fällen?
Ich gebe dir recht, du hast natürlich einen Unterschied schon. Ne? Du kriegst eine Neuanwendung, das ist Transition, da muss es jeder machen. Bei Voluntary kannst du dich entscheiden, wann und wie du es machst Und da sagt man, da wollen wir jetzt nicht, dass jemand da Cherrypicking betreibt und das dann prospektiv, weil wenn du es machst, dann muss es komplett rückwirken. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt dahinter, dass du sagst, es ist alles voluntary, weil sonst, klar, würde mich auch fragen, weil in diesen Dingern, da kannst du es nur prospektiv machen, aber da musst du die neue Regel anwenden und hier ist es alles voluntary. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, also für mich der einzige Grund, den ich da sehe.
Ich würde gerne nochmal den Punkt mit dem Voluntary stressen. Weil mir nicht klar ist, wie voluntary wirklich ist. Ja, also ich sehe den Punkt mit voluntary sofort, wenn wir ein Thema haben wie NCI Puts, wo wir wissen, dass es vier verschiedene Varianten im Markt gibt, in der Literatur, und sich ein IFRIC jetzt hinstellen würde, so wie Sue uns das erklärt hat, und durchaus in der Zukunft sagen mag, Fall ist zu komplex, können wir mit den Bordmitteln im IFRIC nicht lösen. Aber was wir sagen können ist, von den vier Methoden, die wir da in der Praxis gesehen haben, gehen Methode A und C mal definitiv nicht. Die halten wir nicht für standardkonform. Unsere Präferenz ist initial für B, aber wir halten D auch für zulässig. Ich bin jetzt ein Bilanzierer, der wählt Variante D oder hat Variante D gewählt. Jetzt möchte ich freiwillig auf B wechseln, weil mir der Standardsetzer gesagt hat, das ist eine, die superior ist. Da verstehe ich den Punkt mit voluntary. Das ist aber eine tiny fraction aller dieser ganzen IFRIC-Fälle. Denn wenn immer IFRIC jetzt in irgendeiner Form was rausbläst, gibt es eigentlich ja nur eine binäre Entscheidung. So wird es gemacht und nicht anders.
Ich finde auch mit diesen, also dieses Voluntary kann ich überhaupt nichts mit anfangen und dass man im Grunde auch die eigene Autorität von IFRICs und dergleichen untergräbt. Also sozusagen, also.
Ich meine, der Punkt ist doch der, wenn man eine Anfrage kommt, wo man sagt, wir wissen nicht genau, wie der Text zu verstehen ist, und dann kommt das berufene Gremium und sagt, also wir würden das so lesen, dann soll doch nicht hinter jeder Aussage der Nachsatz kommen, aber man kann es auch anders lesen. Aber wenn du dich freiwillig unserer Meinung anschließt, dann ist das ein voluntary change. Ich meine, das ist ja völlig schräg. Also ich glaube, diese Sichtweise, das als voluntary zu bezeichnen, ist nach meinem Dafürhalten eine absolute Chimäre, bei der IFRIC aus politischen Gründen gesagt hat, das ist non-authoritative. Aber ich glaube, die würden auch nicht so weit gehen, du kannst dich ganz gezielt dagegen aussprechen. Es mag Ausnahmefälle geben, wo ich gute Gründe habe, die ich dann entsprechend substanziieren muss, warum ich, sag ich mal, wider besseren Wissens in irgendeiner Form mich über eine IFRIC-Entscheidung hinwegsetze, weil ich glaube, dass ein bestimmtes Fact-Pattern in meinem Fall nicht genau trifft und in meinem speziellen Circumstance auch noch weitere Gründe dafür sprechen, es anders zu machen. Ich glaube, da würde auch IFRIC kein Problem damit haben. Aber wenn ich ein klares Fact-Pattern vorgebe und der Standardsetzer sagt mir genau, also ist das Ding eigentlich zu lesen, wo habe ich denn dann eine Discretion? Das ist meine erste Frage. Der zweite Punkt, den ich habe, ist, ob es vielleicht aus Sicht des Standardsetzers voluntary ist, aber über die Extraschleife der Auditor im Zweifelsfall semi-mandatory wird. Deloitte beispielsweise setzt alle IFRIC-Agenda-Entscheidungen in deren Manuals um. Da können wir jetzt sagen, gut, die Manuals interessieren mich, ist auch nicht mandatory. Ich sage, wir sprechen uns spätestens beim Audit wieder, ob das mandatory ist oder nicht mandatory ist. Ja, da musst du dann schon verdammt gute Radkappen haben, um da in irgendeiner Form zu sagen, also ich setze mich mal hier über eure Guidance irgendwo hinweg. Also, ich würde mir ein bisschen die Frage stellen, ob diese Betonung, und das ist ja wirklich eine Betonung hier drin, auf voluntary tatsächlich trägt. Und der dritte Punkt, den ich dann hätte, ist, was unterscheidet eine IFRIC-Entscheidung von aller anderen Guidance, die non-mandatory ist? Was würde jetzt beispielsweise passieren, wenn der IASB einen Webcast zu IFRIC 17 rausgibt und sagt, unsere Leser ist wie folgt? Oder es gibt Educational Material, wo irgendwas drinsteht, was ich bislang anders verstanden habe. Und sage, ah ja, stimmt, also kann man es auch lesen, aber ich habe es anders gelesen. Ja, ja, was denn nun? Ist das jetzt ein Voluntary Change? Also,
schon viele jetzt zu sagen, eigentlich gibt es gar keinen Raum, wo es Voluntary Changes gibt, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Weil wir haben eben mal gehört, hier Industry Practice und so, wo man sagt, ja, man guckt jetzt mal oder hangelt sich gerade bei neuen Standards, die haben wir ja jetzt gerade. Also ich meine, bis wir den 15, bis wir da sagen, irgendwann sind wir mal im Bereich, wo alle sagen, jo, das hat sich so eingeruckelt, Minimum 5 Jahre. Und da wird viele Änderungen werden da stattfinden, da würde ich nicht sagen, die sind alle ganz klar und eindeutig. Weil wenn es kein Voluntary Change ist, ist es ein Fehler. Die sind alle Fehler.
Ja. Aber das ist glaube ich, der Punkt, wo ich...
Ein Voluntary Change, was ist das?
Also es ist, wenn du sagst, also ich sehe ein, du kriegst ein Problem, wenn du sagst, es kalibriert sich eine Industry-Meinung heraus und ich habe mich am Anfang einfach anders entschieden und möchte mich jetzt auch der Industry-Meinung anschließen. Ist das voluntary? Naja, ich würde sagen, also halb voluntary, ja. Es ist auch nicht mandatory, aber es ist auch nicht unbedingt ein Fehler.
Abgrenzung ja. zum Fehler. Ich grenze es jetzt einfach mal zum Fehler ab. Ob ich sage, bei voluntary gibt es verschiedene...
Ja.
Abgrenzungen bin ich voll bei dir, ja. Also das eine ist mal mehr voluntary, das andere hat vielleicht einen Industriedruck oder einen Regulatordruck, ja, oder Prüfer, keine Ahnung.
Das haben wir halt auch sehr ausgiebig diskutiert. Also wir haben auch gesagt, also rein von der Idee eines ICs. Also da kommt jemand an mit irgendeinem Fact-Pattern, dann kommt er entweder raus, dieses eine Fact-Pattern ist klar, deswegen gibt es keinen Interpretationsbedarf. Dann gibt's, dann weiß ich auch nicht, wo soll der Change herkommen. Also entweder ist es dann richtig oder falsch. Wenn das IC hinter dem Schuss käme, es gibt Lösung A und B und beides lassen wir zu, dann muss man sich irgendwo schon die Frage stellen, ja, warum gibt es denn dann jetzt keine Interpretation? Also wollen wir das bewusst offen lassen? Dann würde ich wirklich sagen, das IC hat festgestellt, es gibt A und B, beides geht. Dann könnte ich tatsächlich wechseln in dem Sinne. Freiwillig, Klammer auf, und dann aber auch nur, wenn es sozusagen kaufmännisch sinnvoll Mehrwert ist und so weiter, bla bla bla. Aber da, das sind ja eigentlich schon die Fälle, wo wir schon in Richtung Interpretation denken. Also die Tendenz ist ja eigentlich dazu da, das gibt ein konkretes Fact-Pattern, das konkrete Fact-Pattern ist eben klar. Und deswegen gibt es auch keinen Interpretationsbedarf.
Ja, nochmal, das Fact-Pattern mag ja klar sein. Ja. Aber die Lösung, gerade bei einem prinzipienorientierten Standard, bin ich nicht bei dir, zu sagen, da ist ganz klar, selbst wenn die sagen, ich leite das jetzt so ab und komme dazu, dann würde ich weiterhin sagen, vielleicht bei einem Rules-Based, wo du für jeden Punkt, für jedes Fact-Pattern sagst, das ist die Antwort. Ich gehe es jetzt ins Extrem. Bin ich bei dir. Da würde ich sagen, wenn einer sich da nicht dran hält, dann ist es eindeutig ein Fehler. Je mehr ich in Prinzipien orientiert gehe, desto mehr kann ich in eine Richtung kommen. Selbst wenn das IC dazu kommt und sagt, eigentlich lesen wir das Ding so, dass die Antwort so sein müsste. Dann würde ich trotzdem nicht sagen, dass in jedem Fall, je nachdem, wie weit die Interpretation ist, die man geht, wie viele Schritte man vom Standard machen muss, würde ich auch da sagen, auch da gibt es Punkte, die kein Fehler sind. Es gibt eindeutig auch Punkte, aber bei prinzipienorientiert dann vielleicht weniger als beim Rules-Based, wo man sagt, ja Junge, das steht so klar, hier ist der Satz, der ist nicht zweideutig und ich muss da auch nicht, da muss ich eigentlich nicht interpretieren. Da bin ich bei dir, das gibt's auch. Aber
das ist, glaube ich, wie, und da kommen wir zu dem Punkt, wie man das IC jetzt da sozusagen sagen, einschufe. Deswegen haben wir, also in Summe, um das abzukürzen, also wir haben bei AirFrag das Ding auch komplett abgeschossen. Also ich würde mich auch schwer wundern, wenn das durch die AirFrag-Maschinerie durchgeht. Positiv. Weil wir auch gesagt haben, also genau aus den Gründen jetzt, im Prinzip überhöht man jetzt das IC tatsächlich zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Man könnte ja schon an vielen Stellen mal fragen, ist die IC-Entscheidung jetzt auch im Sinne des NIFRIX wirklich so sonnenklar, wie sie da vielleicht formuliert ist? Dieses eine ganz konkrete Fact-Pattern, manchmal machen die es ja auch ein bisschen einfacher und engen das so weit ein, dass der eine Fall da vielleicht wirklich klar ist. Mein konkretes Fact-Pattern ist aber vielleicht doch noch links und rechts ein bisschen anders. Dann zu sagen, daraus gibt es jetzt ein richtig und falsch und deswegen erlauben wir dir gnädigerweise jetzt voluntary darauf umzustellen, das haben wir, also bei Tech haben wir das komplett zerlegt. Das hat überhaupt kein Verständnis gefunden, warum jetzt die NC-Entscheidung, da können wir ja auch ein Gremium einrichten und jeder kann irgendein Gremium einrichten und eine Meinung finden, warum nun gerade diese IC-NIFRIG-Meinung, die nicht durch einen formalen Due Process, nicht durchs Board gegangen ist, warum die denn nun so besondere Qualität quasi diese richtige und falsche
Entscheidung hat. Ich würde es vielleicht ein bisschen, es wurde ja auch mal gesagt, non-authoritative, ja, aber... Das ist schon ein besonderer Punkt, den man sich anschauen sollte. Ja, also den sollte man schon reiflich überlegen und heranziehen. Auch wenn, also von daher hat es schon eine andere Qualität, als wenn irgendjemand eine Gruppe bildet und sagt, oh, ich bin der Meinung. Das glaube ich schon. Aber ich bin auch dabei, also in der Quintessenz würde ich auch sagen, das macht für mich keinen Sinn. Wenn es darum geht, einem Voluntary, und ich glaube, was Voluntary ist oder nicht, das werden wir nicht lösen und die auch nicht. Wenn ich sage, eine Voluntary, dann möchte ich die Umsetzung, dann will ich einen Anreiz schaffen, dass das öfter passiert, weil der Sinn und Zweck bei jeder Voluntary ist es more relevant, more reliable, dann soll es aber für alle machen. Und wir da was überlegen, wenn das das Ziel ist. Ja.
Ich habe noch ein bisschen Zweifel, weil das, glaube ich, so ein bisschen angeklungen ist, dass sozusagen ein gezwungener Wechsel einer Bilanzierungsmethode zwangsläufig bedeutet, dass ich vorher einen Fehler gemacht habe. Also für mich ist sozusagen der Change in Accounting Policy, das heißt, ich wechsle von einer bislang zulässigen auf eine jetzt zulässige Methode. Sozusagen, warum ich diesen Wechsel vornehme, ob mich jemand getreten hat, ob ich sozusagen mir die Erleuchtung zuteil geworden ist, spielt dabei keinen Unterschied. Sozusagen, ja. ich kann, und so haben wir uns ja bisher. Ja, weil wir sozusagen jetzt, und das ist ja auch das, was Sie gesagt haben, weil das IFRS-EC uns jetzt erleuchtet hat. Ne? Sie haben im Rahmen dieses NIFRIX oder so gesagt, so sollte man das lesen.
Ja.
Und wir sind uns ja da einig, dass das mehr authoritative ist, sozusagen als ein Aufsatz im Betriebsbericht.
Aber das ist ja Tendenz, das ist aber typischerweise eben gerade nicht die Aussage. Also das IC sagt ja nicht, also es gibt zwei Möglichkeiten und wir halten eine für besser. Das ist ja eigentlich typisch, häufig nicht das Ergebnis, sondern das Ergebnis ist ja in dem konkreten Fall, gibt es auch konkret dann meinetwegen auch über x Seiten abgeleitet in den Updates jetzt ja neuerdings eine richtige Lösung. Wenn das so wäre, es gibt A und B und das IC konzidiert erstmal, es gibt auch weiterhin A und B, dann könnte ich in der Tat, dann gilt die normale IS-8-Logik, dann würde ich sagen, und dann ja auch nur, wenn ich sage, die Lösung ist besser als die alte, sonst darf ich ja nicht wechseln, dann könnte ich eben wechseln nach den allgemeinen Regeln. Nur ich glaube, das ist ja, also 80-90% der Entscheidungen sind ja zumindest nicht so, also zumindest vom Text nicht so.
Das ist doch eigentlich genau der Bereich. 90% plus aller NIFRIC-Entscheidungen oder General Rejection sind doch genau diejenigen, ist zu komplex, kriegen wir nicht hin, Diversity in Practice, aufgrund dessen nehmen wir es nicht auf die Agenda. So, jetzt habe ich in einer Diversity in Practice, lese ich als Preparer das erste Mal, Mensch, neben meiner Methode gibt es noch drei weitere. Wusste ich bisher gar nicht. Ich kann aber den Nachweis nicht erbringen, dass die more relevant and more reliable ist. Aber IFRIC-IC sagt, also IFS-IC sagt, auch das ist eine zulässige Variante. Ich gucke mir eine Prevailing Industry Practice an, dann kann das durchaus zu einer besseren Transparenz führen, weil die Diversity in Practice eingeschränkt wird. Und da wäre ich immer in dem Voluntary-Bereich drin.
Ja.
Und das ist vielleicht unter der bisherigen Guidance schwieriger, weil ich nicht nachweisen kann, dass es superior ist. Und hier habe ich mehr Möglichkeiten, das auch anzuwenden. Enorme Schwierigkeiten sehe ich nach wie vor in denjenigen Bereichen, wo man zu diesen mehr oder weniger eindeutigen Varianten kommt. In deinem Beispiel bei Puts on NCI, wenn ich dann sage, aus einer Bandbreite bisher möglicher Alternativen scheidet plötzlich eine aus. Und da muss ich die Frage stellen, war das in der Vergangenheit schon zulässig oder war das in der Vergangenheit auch nicht zulässig? Dann komme ich immer an diese Ecke vorbei, ist es ein Fehler gewesen, ja oder nein? Das heißt, man müsste aus meiner Sicht eher nochmal sagen, was ist der Grund für den Voluntary Change in Accounting Policies? Und dann würde ich ihn aber nicht weiter runterdrillen, was der Trigger gewesen ist. Dann muss es eine Kategorie sein und die Kategorie muss eine Bilanzierung erfahren.
Aber für mich ist das am Ende eine Kompromisslösung, weil man sich der eigenen Prozessschwäche bewusst ist, oder? Weil selbst in diesen Diskussionen oder Entscheidungen, wo das IFRS-IC sich hinstellt und sagt, das ist glasklar, ja, dann sollen sie halt eine verbindliche Aussage treffen, sollen den Standard klarstellen, ändern, wie auch immer. Weil wenn es so klar ist, dann kann ich mich eigentlich nicht gleichzeitig hinstellen und sagen, ja, aber so wirklich verbindlich sind meine Aussagen nicht. Also konzeptionell finde ich es auch schwierig. Als Unternehmen muss ich sagen, ich nehme das, bevor ich gar nichts kriege. Ja? Also, aber ich glaube, dieser ganze IFRS-IC-Prozess ist halt ein Krampf.
Ja, ich meine, klar, also aus Unternehmenssicht ist das in gewisser Hinsicht natürlich attraktiv, wenn ich sozusagen mehr, also wenn ich sozusagen zumindest in bestimmten Fällen sozusagen den Übergangsprozess vereinfachen kann. Aber ich glaube, also es ist einfach schwierig, weil wir haben, also es ist wieder so in die Richtung diese IC-Fälle. Das sind ja nun schon die, wo zumindest in einem gewissen Grade festgestellt wurde, es gibt eine Diversity in Practice und die sind zumindest mal im IC diskussionsrelevant. Und nun für gerade diese Fälle machen wir hier sozusagen eine Erleichterung ein. Und für, also die so vielleicht, also häufiger auftreten, wo auch ein Wechsel vielleicht dann sogar häufiger zu erwarten wäre, für die machen wir es leichter und für andere Accounting Policy Choices, die, ich sag mal, seltener sind oder nur bestimmte sind, die dann super voluntary sind, für die gibt es die Erleichterung nicht. Und also wie gesagt, mein Extrem ist ja dann echte dicke Standards mit kompletten, komplexen Transition-Regeln. Ich finde das als so ein bisschen irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt, also ich jetzt eher andersrum erwartet.
Sven, ne? Aber das war genau, was ich anfangs gesagt hatte. Ich glaube, was dahinter steckt ist, man will die Diskussion, man möchte, dass eigentlich die IFRIC-Entscheidungen oder NIFRIC-Entscheidungen durch die Vereinfachung mehr umgesetzt werden, weil man der Meinung ist, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die sind eigentlich teilweise nicht voluntary beim IFRIC. So, das ist die Idee dahinter, aber da muss ich noch mal sagen, insgesamt, mein Vorschlag wäre, ich bin vollkommen dabei, was Sven und andere gesagt haben, zwei Kategorien ist für mich No-Go, das geht nicht. Wenn ihr ein Thema damit habt und sagt, es werden voluntary, wie auch immer das, da kann man sich lange drüber die Köpfe einschlagen. Ich möchte das Unternehmen aufgrund von NIFRIC-Entscheidungen oder was auch immer schneller und einfacher eine bessere Bilanzierung anwenden. Dann würde ich das für alle voluntary vorschlagen. Das wird schwierig. Ich habe ja auch schon mal gesagt, Cost-Benefit ist immer ein Thema. Hatten wir gestern auch schon. Da haben wir gesagt, wie werden die Benefits da gemessen und so weiter. Aber dann sollte man sagen, dann gehen wir uns ran und vielleicht nehmen sie dann die Punkte, die sie hier geschrieben haben und sagen, für alle voluntary gibt es eine Cost-Benefit und nicht eine Impracticable. So. Das wäre mein, also jetzige würde ich auch sagen, das würde ich auch ablehnen.
Aber dann würden wir ja im Grunde genommen einen konstruktiven Vorschlag machen. Mein Punkt war ja, dass das Trendkriterium für voluntary einfach nicht scharf ist. Ja, und ich glaube, dieser Cost-Benefit-Punkt, ein Punkt, den Herr Obst und ich diskutiert hatten und den wir mittelbar im Grunde genommen auch über DPR-Diskussionen schon mal gehabt haben, ist der, was passiert, wenn eine IFRIC-Sitzung jetzt sehr nah vor Jahresende ist und da kommt ein finaler Bescheid raus. Ja, also irgendwann im November kommt da weißer Rauch, ja, und dann sage ich so, hier verkünden wir und so wird es jetzt gemacht und ihr habt noch sechs Wochen und die Uhr tickt.
Ja. Aber Andreas, wenn es voluntary ist,
ja. Also dazu haben wir ja uns gerade schon geäußert, ja. Die sind wahrscheinlich genauso voluntary wie irgendwelche EDW-Verlautbarungen und darauf beziehe ich mich jetzt. Ja, natürlich, klar. Genau, überhaupt nicht. Ja, genau, du armer Kerl. Ich glaube, dass es sich vielleicht lohnen würde, das Thema Cost-Benefit, wenn man das mit reinbringt, auch nochmal abzuschichten dahingehend, wie weit ich denn weg bin von einem Reporting-Zeitpunkt. Denn ich glaube, die Cost-Benefit-Gleichung sieht völlig anders aus, wenn eine IFRIC-Entscheidung erst im November rauskommt, als wenn sie bereits im Januar rauskommt und ich praktisch 11 Monate Zeit habe.
Naja, jetzt schon in der Aufstellungsphase ist der Januar viel weiter als der November.
Aber
vielleicht besser den Monat einzuhalten.
Ja.
Genau. Sie war schon auf der Zeit.
Ich meine, das kann man dann ja insgesamt, wenn man wirklich, sollte man auf die Idee gehen, Cost-Benefit, dann spielt das ja eine Rolle. Nur ich bin weiter bei dem Voluntary und beim Voluntary kann ich es dann auch ein Jahr verschieben. Also ich glaube, es wäre gefährlich, hinzuargumentieren und zu sagen, was wollt ihr eigentlich? Die NIFRIC-Entscheidungen sind nicht voluntary, das müsst ihr umsetzen. Also da wäre ich ganz vorsichtig, weil ich glaube, auch da will das IFRIC nicht hin. Also wenn ich mir die Wording-Änderung...
Sogar im Zweifel sogar eher mehr Druck noch auf die Unternehmensseite bringen, zu sagen, also jetzt, also wenn ich jetzt so aus einer Prüfebrille, ja, ich gebe jetzt mal ein paar Worte in den Mund und würde jetzt sagen, hier, guckt euch an, ihr habt doch jetzt hier Vereinfachungsmöglichkeiten, das umzusetzen, dann setzt doch jetzt bitte alle IFRIC-Entscheidungen um. Und das ist natürlich, sag ich mal, ein gewisses Marketing-Instrument, was irgendwo dahinter steht, aber
lass uns doch mal einen Lackmustest machen. Wir unterhalten uns ja nachher nach der Mittagspause über unseren Steuerfall. Da hat IFRIC nun gesagt, das ist keine Accounting Policy Choice. So, ist das jetzt voluntary anzuwenden und ein Jahr später? Hallo?
Also, jetzt mal einen drauf. Stell dir mal vor, du hast einen Sachverhalt, der ist wirklich materiell. Yeah. Cost-Benefit zählt nicht. Wir gehen voll retrospektiv. Ich habe aber, weil es voluntary ist, die Chance, mir zu überlegen, in welcher Accounting-Periode ich das machen will. Merkwürdige Ergebnisse.
Auf den Punkt würde ich nachher nochmal zurück, also mit dem Timing nochmal, das ist vielleicht auch ein Punkt, aber ich habe nochmal beim ISB-Staff nachgefragt mit dem Punkt, ob die Kosten sozusagen, je nachdem, wann sozusagen so ein NIFRIC rauskommt und im Kontext so der eigenen Abschlusserstellung. Also das sind die Sichtweise ähnlich wie Herr Flapp erläutert hat, weil es eben voluntary ist, würde sozusagen in die Kostenbetrachtung eben nicht mit sowas mit hinein, also steht zwar nicht so im Entwurf drin, aber also der Staff hat dann mir zumindest gesagt, also so würden sie es nicht sehen, dass man sozusagen diese Zusatzkosten, die dann einfach aus dem zeitlichen Druck her, dass ich jetzt, ich sag mal so, ich habe nur noch 2 Monate Zeit, um meine Bücher zu veröffentlichen, das würden sie nicht sehen, weil sie sagen, also das ist dann, wenn die Kosten dann zu hoch sind und dann muss man es auf die nächste Periode verschieben. Aber allein jetzt die Kosten
jetzt mit hinein zu kalkulieren, die sich ergeben aus dem Timing der Veröffentlichung. Da hat zumindest der Staff mir gesagt, also das würden sie ja nicht reinsehen. Aber ich sehe es auch so wie Sie, Herr Barkow, es steht nicht drin und man hätte es eigentlich auch so lesen können. Also das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Aber ich würde mal trotzdem noch einen Punkt nochmal ansprechen, weil mir ist das noch nicht ganz klar. Also ist jetzt der Fachausschuss eher auf der Linie, dass man sagt, man sollte generell in IAS 8 für freiwillige Änderungen die Hürde kippen, dass man da auch so eine Kosten-Nutzen-Abwägung mit einfügt?
Also ich ja. Ehrlich gesagt, ich würde das komplett für retrospektive Anwendungen öffnen und sagen, da kann man die Hürde ein bisschen absenken, weil faktisch ist sie schon da. Ich habe ja faktisch jetzt auch, wenn ich einen Fehler habe, einen Kosten-Nutzen-Einschätzung und mache keine oder macht die retrospektive Anpassung, indem ich es durch die G&V schieße, ne? Und nicht Vorjahre anpasse. Das ist ja eigentlich das, was immer ein bisschen stört, wo das visibler wird nach außen. Ich würde das generell für alle retrospektiven Änderungen durchführen und dann bräuchte man auch nicht so stark unterscheiden zwischen voluntary oder nicht, sondern dann habe ich Bilanzierungsänderungen. Darunter würde ich es fassen, die entweder durch Standard Änderungen hervorgerufen werden durch Interpretationen oder durch NIFRIX.
Und die, ich sag mal so, das heißt aber, also sie würden ja trotzdem einen Informationsverlust für die User in Kauf nehmen dann.
Der Informationsverlust kann ja nicht groß sein, wenn ich eine Kosten-Nutzen-Abwägung mache.
Ich würde mal vielleicht noch.
Christoph, ich verstehe dich wunderbar aus einer Preparer-Sichtweise. Ich finde das auch pragmatisch ganz hervorragend. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen die Sorge, wir haben ja auch einen Stetigkeitsgrundsatz. Und die Variante, dass man sagt, voluntary changes sollen wirklich Ausnahmefälle sein, rare circumstances und dann durchaus mit einer Hürde auch Impracticability an der einen oder anderen Stelle belegt, soll ja dazu beitragen, dass ich in stetige Anwendung komme. Deswegen ist die Frage, wenn ich jetzt dieses Thema voluntary zu sehr aufweiche, kann die Gefahr dadurch entstehen, dass ich in mehr voluntary changes hineinkomme, als ich sie eigentlich in der Vergangenheit haben wollte und damit einfach auch die Stetigkeit eher durchbrochen
wird. Mit dem Ziel einer besseren Bilanzierung und die Disclosures dazu, die legen das dann auch, glaube ich, genug offen, was man da getan hat. Also,
der Vorschlag ging jetzt gar nicht so weit. Ich habe es nur gesagt, also der jetzige Ansatz, den würde ich ablehnen, diese Unterscheidung, Komplexität. Ich würde sagen, wenn das IASB die Zielsetzung hat, voluntary zu vereinfachen, die Anwendung, dann soll sie sich das nochmal angucken, soll das IASB sich das komplett nochmal angucken und sagen, dann aber für alle voluntary. Ich habe nicht gesagt, man soll es machen, nur gesagt, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich sehe die Argumente, ich sehe aber auch die anderen Argumente. Ich habe eben ja auch schon mal gesagt, ein Gegenargument ist voluntary, da kann ich schön Bilanzpolitik betreiben, da gehe ich mal hin und dann immer schön prospektiv. Vergleichbarkeit mit der Vergangenheit, das sind alles sehr gute Argumente zu sagen, die Hürde sollte relativ hoch sein. Das andere Argument natürlich sehe ich auch, es wird vereinfacht und dann werden hoffentlich bessere voluntary changes auch häufiger vorgenommen. Das sollte ja auch das Ziel sein. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich wollte nur sagen, wenn, dann bitte für alle voluntary.
Was ich schon raushöre aus der Diskussion ist, dass wir doch alle gemeinsam der Meinung sind, zwei voluntary Kategorien machen wenig Sinn. Sondern man sollte in einer im Singular Voluntary Kategorie bleiben. Und dann hat man irgendwo diese Balance aus durchaus Erleichterung, gleichzeitig Stetigkeitsgrundsatz. Und diese Frage von Cost-Benefit ist vielleicht noch nicht diejenige richtige Antwort, die zu geben ist, sondern muss das Ganze nochmal in einem Rahmen dieser Einheitlichkeit weiter erwägen. Durchaus mit dem Hinweis, den ich für die Praxis enorm wichtig finde, zu sagen, möglicherweise per Default, weil es Ausnahmen davon geben kann, ist, dass im Regelfall eine Rejection Notice von NIFRIC nicht dazu führt, dass man in einer Fehlerfeststellung ist, sondern im Bereich der Voluntary Changes. Da wird es hier und da Ausnahmen geben, deswegen kann das nur per Default und im Regelfall sein. Also ich glaube, dass so eine Aussage durchaus hilfreich ist.
Das könnte ich ja im IAS 8 reinschreiben. Ne? Und ansonsten finde ich, dass man auch als Ersteller und in Forsa mit dem IAS 8, so wie er bislang war, gut zurechtgekommen ist. Also und dann sehe ich ja keine Not, sozusagen jetzt sozusagen diesen Standard anzupacken, der recht praktikabel ist. Und man kann ja solche Klarstellungen damit mit aufnehmen, dass man dann sagt, okay, ein für alle Mal, wenn das NIFRIC was sagt oder so, das ist dann grundsätzlich erstmal, wenn das NIFRIC was sagt, ist das grundsätzlich für das, führt das grundsätzlich, ist das kein Fehler, ne? Also sozusagen, dass man das...
Das wäre zu wünschen, ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Also auch mit deinem Punkt, den finde ich noch besser zu sagen, das ist kein Fehler, sondern in, Default, aber... Ich sehe dafür nur keinen Grund, weil ich, Kunst und Meinung, genau was Sie sagen, das ist eingespielt und Enforcer, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern haben wir es mitbekommen, die sagen nicht, ja, das ist jetzt klar ein Fehler. Es gibt Punkte, aber die sind sehr, sehr selten, wo man sagt, das ist so eindeutig.
Ja. Aber das kann man ja zum Ausdruck bringen, aber ansonsten braucht man jetzt nicht in Aktivität zu verfallen, sozusagen an der Stelle, wo eigentlich jeder mit der Situation glücklich ist. Also
ich kenne ja auch, und das hatten wir auch schon, die Schmerzpunkte, die wir häufiger eher hatten, war ja zwischen Estimate und Policy nochmal zu unterscheiden, so wenn ich sehr komplexe Bewertungskonstruktionen habe, zu diese Differenzierung genau auszuloten, was gehört zu welchem Gerüst noch dazu, wobei da auch so meine Erfahrung ist, da gibt es halt viele dann industriespezifisch spezielle Fälle, die sich irgendwie da eingelotet haben, wie man die dann auseinanderdividiert, wenn das tatsächlich sein muss. Ich habe jetzt nochmal summa summarum, wenn ich das höre, also das ist doch eigentlich genau das, was IS8 jetzt schon macht. Das Einzige, woran wir uns stören, ist das Impracticable. Also dass wir jetzt sagen, das Impracticable ist eine sehr, sehr hohe Hürde, retrospektiv fallen zu lassen, wäre nicht Cost-Benefit eine einfache Vokabel dafür, die Hürde ein bisschen runterzieht.
Na, sagen wir mal, stören ist, ich glaube, Christoph und vielleicht auch die anderen Anwender würden sagen, jo, das hätte man gerne. Ich glaube, man sich angucken. Ja. Eine Lösung, wie auch immer die aussieht, aber dann bitte für alle.
Aber ich verstehe das mit dem, nochmal eine Frage, dieses überhaupt voluntary, wozu machen wir das Wort überhaupt? Was soll das sein? Ich sehe das im Moment noch nicht. Was ist eine nicht voluntary? Weil, ja, das hat doch, ihr sagt jetzt schon drin. Ja, aber das ist doch schon geregelt. Das ist doch eine zweite Kategorie, die erst acht ohnehin abdeckt.
Ja, aber wenn das voluntary nicht drin ist, kann man ja auf die Idee kommen, es kann gar keine Stetigkeitsdurchbrechung geben. Es sei denn, ich bin wiederum hier superior, more relevant und more reliant.
Aber ihr sagt halt jetzt schon A und B. B ist Force by Standard, guck in den Standard. Und der andere Möglichkeit, und das ist ja jetzt, was wir voluntary jetzt nennen. Und voluntary ist aber auch nicht, also voluntary im Sinne von muss schon einen Grund haben, dass ich wechseln darf.
Also es ist keine Standardänderung und es ist kein Fehler. Es ist eine Kategorie in der Mitte, die wir bisher auch immer schon gehabt haben. Ich brauche irgendein auslösendes Element, das ist ein Element der Freiwilligkeit. Und ich würde gerne in die Diskussion noch eins einbringen. Jetzt hat das IASB ja nun deutlich zum Ausdruck gebracht, wir wollen, dass die NIFRIGs besser angewandt werden können. Ja, sind nach wie vor non-authoritative, aber nichtsdestotrotz soll eine größere Prominenz vielleicht bekommen und man soll einfacher in diese Welt hineinkommen. Wir sollten das in irgendeiner Form würdigen. Wir sollten aus meiner Sicht jetzt nicht hingehen und sagen, das Leben war gut bisher und wir wollen es in der Form unverändert beibehalten, sondern schon sagen, wir haben das in der Form gesehen, glauben nicht, dass die Kategoriensplittung innerhalb von voluntary sinnvoll ist, unterstützen die Variante und kommen deswegen dazu, dass vielleicht andere Kriterien noch zusätzlich anzuwenden sind, ob es Cost-Benefit ist oder anders vergleichbar. Aber ich würde diesen positiven Tonus ganz gerne mal reinbringen.
Sie sagten ja, Sie hätten mit dem Staff auch gesprochen. Konnten die Ihnen sagen, was der Trigger dafür war, dass jemand sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir schreiben jetzt mal diese Regel? Da ist ja nicht morgens einer aufgestanden und hat gesagt, wir haben da Lust drauf.
Genau, das hatte ich ja eben. Das war meine erste Frage an bei den ESP-Staff, warum ich überhaupt den Call im... Ich wollte wissen, was sind die Beispiele, die man mir erklären kann, wo man wirklich in der Vergangenheit einen NIFRIG hatte, wo man wirklich dann gehört hat, weil das steht ja auch in dem Entwurf drinne, could be challenging. Und da hat man mir gesagt, also, naja, kann man jetzt nicht so richtig nennen. Eigentlich die Fälle, wo man es hätte nennen können, dass diese dann in Annual Improvement gelandet. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch sage, wenn ein NIFRIG kommt, ein NIFRIG kann doch eigentlich nur kommen, wenn man sagt, die Qualität des IFR, des Standards ist hoch genug, keine Notwendigkeit der Anpassung, weil Agenda Decision ist ja so definiert, dass man sozusagen keine weitere Notwendigkeit für einen Standard Setting Process triggern muss. Das heißt eigentlich, also ich bin mit dem Standard so zufrieden, ich brauche jetzt hier kein Standard Setting zu machen, deshalb mache ich so eine Agenda Decision. Das heißt also, man ist ja eigentlich von Interpretations Committee Seite zufrieden mit dem Standard. So interpretiere ich. Und man gibt jetzt sozusagen noch mehr Erläuterungsmaterial, wo jetzt die Unternehmen sozusagen noch mehr Verständnis bekommen, wie man eigentlich den Text von dem Standard lesen sollte. Und da ist bei mir eigentlich schon immer, das hatte ich versucht am Eingang zu erläutern, für mich eine Diskrepanz, weil ich sage, wenn das nicht eindeutig ist, dann hilft mir auch nicht erläuterndes Material. Und
frage ich mich doch, es ist kein Fehler, es ist keine zwingende Umstellung von irgendwas durch einen neuen Standard, es ist sonst was. Eigentlich muss ich sagen, I couldn't care less, weil entweder habe ich meine bisherige Bilanzierung gut gefunden und die ist jetzt quasi nicht verneint worden, also würde ich daran festhalten, das einzige Momentum, was mich initiieren würde, vielleicht doch was umstellen zu wollen, ist, wenn meine Industry vielleicht Dinge anders macht. Aber dann ist eigentlich die Prevailing Industry mein Trigger und nicht
den Niffrig. Wir haben ja alle anerkannt, dass so eine Niffrig, auch wenn es non-authoritative ist, schon eine besondere Stellung hat. Also das ist schon mehr als Industry Practice oder sonst was. Also von daher verstehe ich schon.
Das ist auch okay, aber ich frage mich halt, was alleine daran triggert. Ja,
also sagen wir mal so, es gibt beim Fehler einen Zwang zu ändern. Bei Industry Practice gibt es vielleicht inhärent einen Punkt, wo dann Analysten sagen, mach das doch bitte so wie die anderen. Oder man sagt intern, ich will mich vergleichen. So. Die NIFRICs, würde ich sagen, die liegen so dazwischen. Das ist zwar jetzt nicht klar ein Fehler, also in den meisten Fällen, hat aber nichts mit Industry Practice zu tun. Und natürlich schauen sich Enforcer und Prüfer das an und sagen, da gibt es jetzt was, das ist nicht authoritative, aber jetzt müssen wir mal abwägen und so weiter. Also da hast du schon einen höheren Druck auf dem Kessel. Und da war der Hintergrund, der für die, die eigentlich kein Fehler sind, wollen wir es dann erleichtern. Ich glaube, es ist fehlgegangen. Ich bin der Meinung, so wie wir es gerade gesagt haben, ist es besser. Wenn ihr eine Lösung sucht, dann bitte für alle voluntary und nicht nur für die Sachen, die aufgrund der NIFRIX da sind. Und ob man das dann über Cost-Benefit macht oder wie auch immer, das muss man sich dann überlegen. Also ich verstehe schon, dass diese NIFRIX, das ist ja dieser Wolpertinger. Ja, das ist so ein Ding, da weiß keiner, diskutiert man, ist es das oder ist es ein Fehler und so, ne? Non-authoritative, aber es, you should consider, ja, closely look at it und so, ja, also da sage ich ja, von daher sehe ich da schon einen Unterschied und deswegen verstehe ich, dass das der Anschub war, aber ich glaube, die Lösung ist jetzt nicht die.
Ich glaube, ein Aspekt, ich kann jetzt in dem Standard nicht mehr finden, aber ich hatte gelesen, man verweist dann auch, dass sozusagen, wenn eben so ein NIFRIC kommt mit erläutertem Material, dass dann höchstwahrscheinlich dann auch der Regulator hingehen kann und sagen kann, okay, wir erwarten eigentlich von den Unternehmen, dass in der Zukunft sozusagen auf die nun die Variante umgeschwenkt wird. Und das ist meines Erachtens, was man wahrscheinlich im Hintergrund hat, dass man eigentlich sagt, man hat eine Diversity in Practice festgestellt, man gibt jetzt durch NIFRIC sozusagen erläuterndes Material und irgendwann geht der Regulator hin und sagt, okay, aufgrund dieser NIFRIC-Entscheidung würden wir eigentlich erwarten, dass die Unternehmen sozusagen umschwenken. Das wäre eben auch eine Frage, ist es dann letztendlich nicht überlegenswert zu sagen, auch in der Stellungnahme zu sagen, also wenn sozusagen jetzt verschiedene Alternativen bestehen, dann wäre das letztendlich eine Frage der nationalen Jurisdiktion, ob da der Wunsch besteht, etwas einzuschränken oder nicht.
Also ich auch rein von legaler Folge, ich sehe den Link auch noch nicht. Also entweder, wenn das IC jetzt einen konkreten Fall hat und sagt, so ist es, und jemand hat es anders gemacht, dann ist das ein Fehler. Oder ich sage, das IC hat sich geirrt. Die andere Möglichkeit gibt es doch gar nicht. Also entweder ist das, was das IC sagt, richtig, dann war das, was ich gemacht habe, falsch. Oder ich sage, das IC hat keine Ahnung.
Wenn ich bleibe dabei, also die beiden Extreme. Herrschende Meinungen ändern sich, nicht nur beim IC, sondern auch bei anderen. Und dann zu sagen, das war vorher ein Fehler, bin ich nicht dabei. Gerade bei einem Prinzipienorientierten zu sagen, das ist entweder ein Fehler oder du hast ein Wahlrecht, sondern kann wirklich eine Entwicklung geben.
Also ja, aber dann gehe ich ja sozusagen auch hin und sage, ich sozusagen... Deswegen also bring diese IC-Aussage in einen gewissen Kontext, sage ich mal, spül die so ein bisschen weichen Anführungszeichen und sage, wie ist dieser Erkenntnisstand entwickelt
worden. Naja, aber die spülen es ja selber weich, weil sie es selbst erkannt
haben.
Das Wording ist ja wirklich eher so, der Standard gibt genug Hinweise, um das zu lösen. Ja. Von daher...
Nur dann sind wir aber auch nicht bei irgendwas, was voluntary ist, sondern was konsequent jetzt richtiger ist und deswegen eigentlich auch gemacht werden müsste.
Also, das würde ich nicht so sehen. Aber gut, ich meine, über das Wort voluntary, ob man das rein oder rausnimmt, ich finde es gut, dass es drin ist, weil es grenzt das zu den anderen Punkten ab. Und darum geht es
ja. Also ist ja, um das dann nochmal klar zu machen, es ist ja auch nicht neu. Also die Begrifflichkeit der, was ist durch Standards getriggert, siehe Standard- und Transition-Regeln und was ist voluntarily, die Unterscheidung ist ja schon, deswegen, das ist ja alles gar nicht neu. Was jetzt, glaube ich, neu ist, ist von dem Impracticable-Trigger, von dem irgendwie auf Cost-Benefit runterzugehen, in bestimmten Fällen, also nämlich in den NIFRIC-Fällen und in anderen Fällen nicht. Das ist ja der Vorschlag. So.
Jetzt trotzdem...
Um das, den Gedanken zu Ende bringen, sagen wir, jetzt ist auf die Art und Weise back to square one, wir wollen es gar nicht. Oder sagen wir, dass ihr euch damit beschäftigt hat, finden wir vom Grundsatz her gut. Zwei Kategorien finden wir nicht gut. Deswegen geht auf dem Gedankengang weiter, aber in einer Variante für die Voluntary Changes Kategorie dann von Impractical abzuweichen, was immer es sein kann. Das kann Cost-Benefit sein, das kann irgendwas anderes sein. Das könnte, also das fände ich persönlich eine pragmatische Antwort, auch mit der positiven Konnotation, dass man sagt, wir unterstützen die stärkere Anwendung der NIFRIX, glauben aber eben, die beiden Kategorien sollen nicht aufrechterhalten sein.
Ich bin die Mehrheit der Meinung, ist, ich hätte es eher neutral gehalten, hätte nicht jetzt gesagt, wir finden das gut von Impracticable, denn ich meine, mir ist schon klar, ist ja allen klar, warum die es gemacht haben. Ja, das, ich hatte es ja eben gesagt und vorhin kam ja nochmal die Diskussion, bisher hat man immer diskutiert Change in Estimate und Change in Accounting Policy. Warum hat man denn da so lange diskutiert? Das eine geht prospektiv und das andere retro. Ja? Also, und da, das ist der Knackpunkt und dann hat das wohl doch schon eine gewisse Relevanz, ob ich es so mache oder so. Und da tue ich mich jetzt schwer direkt zu sagen, naja, geh mal runter mit dem. Und dann kann man sich dann selber überlegen, ob es retrospektiv ist. Das hat schon einen Wert, retrospektiv was zu machen. Das sehe ich schon. Das einfach wegzuwischen. Deswegen wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, ja, geht den Weg weiter und Impractical weg und macht das dann für alle. Sondern ich hätte eher gesagt, wenn ihr eine Lösung haben wollt, um eben halt die Anwendung, die freiwillige Anwendung von Standards oder von Accounting Policies zu fördern, dann macht das bitte für alle. Und schaut euch das an. Und
wir sagen doch nach wie vor beide gemeinsam, Guido, retrospektiv sollte schon sein. Die Frage ist, es sei denn, es gibt irgendeine Ausnahme. Die Frage ist, ist diese Ausnahme Impractical als Kriterium das Richtige? Oder ist es durchaus wertvoll, über ein Ersatzkriterium nachzudenken? Damit bin ich noch nicht dabei, dass ich von retrospektiv weggehe und sage, alles ist gleich prospektiv. Denn wenn es die niedrigere Hürde ist, dann bin ich ja bei retrospektiv und bin ehrlicherweise viel schwieriger in einer prospektiven Anwendung her drin, beim Voluntary Change. Also wenn ich jetzt heute...
Voluntary Change wäre nur prospektiv. Also jetzt dachte ich erst, der mit der kleinen Hürde, der muss eben nur, also nur unter der Cost-Benefit-Hürde retrospektiv gemacht werden, sonst nicht. Das wäre dann schon eine andere Hürde. Das heißt, also das ist ja genau der Punkt, also sagen wir mal so, ist von der Tendenz werden, also es ist ja nicht nur so, dass, sagen wir mal so, eine Tendenz könnte sein, dass einfach mehr geändert wird, grundsätzlich mehr umgestellt wird. Die zweite Tendenz, damit gekoppelt wäre dann aber, vermute ich mal auch, dass es auch mehr nur prospektiv geben würde. Und dieser zweite Schritt, das ist vielleicht der, wo man mal so ein Fragezeichen dran machen sollte, ob das dann halt sinnvoll ist.
Aber dann kommen wir doch eigentlich wieder auf das Kernproblem zurück. Ich meine, wir diskutieren hier im Augenblick über eine Heilung von Symptomen statt von Ursachen. Wenn es uns eigentlich darum geht, festzustellen, unter welchen Bedingungen ich rückwärts ändere oder nur vorwärts ändere, dann ist das die eigentliche Frage, die zu klären wäre. Egal ob voluntary oder nicht voluntary, egal ob Change in Estimate oder in Accounting Policy, ich muss eigentlich die Frage stellen, unter welchen Bedingungen sollen einmal zu Abschlüsse nochmal wieder aufgemacht werden. Das wäre eigentlich die Frage, die zu klären wäre. Und da wäre mir der Grund völlig wurscht.
Also vor allem scheint ja auch dieses Voluntary oder nicht Voluntary hier überhaupt nicht das wichtige Kriterium zu sein. Ja. Also ich würde ja sagen, wann will ich das retrospektiv machen, wenn zum Beispiel jetzt meine unter Cost-Benefit-Analysen nur sozusagen meine gegenwärtige Periode, die wird zerstört, sozusagen dadurch, sozusagen, dass ich jetzt diesen Change in Policies habe. Und wodurch dieser Change in Policies kommt, ist mir im Grunde wurscht. Ich will ja eigentlich sozusagen den Investoren die Möglichkeit geben, sozusagen, sie von dem Umstand zu befreien, dass dieser Abschluss jetzt zerstört ist durch irgendwelche Vergangenheitseffekten. Also dann darum will ich das bereinigt haben. Wenn das unwesentlich ist, dergleichen, oder Cost-Benefit-Analysen, oder dass es nicht praktisch ist, dann ist es klar, dann muss ich in die, oder darf ich in die aktuelle Periode. Aber ob etwas freiwillig, ob eine Accounting-Policy freiwillig geändert wird, sollte nicht das Kriterium sein, zu entscheiden, ob es retrospektiv oder prospektiv ist. Weil es geht um die Entscheidungsnützlichkeit des Abschlusses und da ist es wurscht sozusagen, ne, aus welchen Gründen sozusagen der Einblick sozusagen eingetrübt wird, ob das freiwillig ist oder unfreiwillig. Ja.
Und ich denke auch, dass ein Vorschlag auch sein könnte, also du hast ja richtig darauf hingewiesen, dass es diese Kategorie Voluntary heute schon gibt. Nur ich glaube, wenn man jetzt so eine voluntary eigene Art schafft für diese NIFRIX, dann wird es wirklich sehr, sehr ambivalent. Und dann ist es, glaube ich, einfacher, tatsächlich sich zu überlegen, ich habe zwei Kategorien. Eine, das sind die Mandatory Changes und das andere sind die All Other Than Mandatory. Das heißt, es, die Fehlerkorrekturen fliegen raus und es fliegen diejenigen Dinge raus, die in Standards separat geregelt sind. So, und dann würde ich umgekehrt den Standardsetzer eigentlich die Pflicht auferlegen, mir nachzuweisen, warum irgendein Voluntary Change in Accounting Policy, der ja bestimmte Hürden eigentlich nehmen soll, warum ich ihn mache, ja, höhere Informationsnutzen, warum ich den nicht nach vorne heraus nur durchführen sollte. Denn ich kaufe dieses Zeitreihenargument mit der Vergleichbarkeit ohnehin nicht. In großen Buden, die ständig umgebaut werden, habe ich sowieso jedes Jahr im Grunde eine Zerstörung der Zeitreihe. Also was jetzt da nun pekuliär sein soll, gerade an der Änderung einer Accounting Policy, das erschließt sich mir nicht.
Das war der Punkt, den ich am Anfang gemacht habe, ne? Zu sagen, also Error und Estimate sind als Plan, glaube ich, relativ klar und dann nochmal klar zu sagen, wofür brauche ich die, oder wann, in welchen Fällen macht in der Mitte diese Zeitreihenkonsistenz wirklich Sinn. Und also klar, im Extremfall käme man vielleicht dazu zu sagen, in allen anderen Fällen brauche ich sie nicht. Dann hätte man eine sehr, sehr schlanke Lösung. Dann würde es nur zwei Kategorien geben und normale Transition-Regeln in Einzelstandards und alles andere wäre immer prospektiv. Das wäre so die schlankste und klarste Lösung. Aber da mag es dann sicherlich auch den einen oder anderen geben, der sagt, nee, also in gewissen Situationen macht das retrospektiv vielleicht schon Sinn in der Zeitreihe. Aber dafür müsste man, glaube ich, mal einen besseren Anker haben, wie das ist. Und dafür haben wir jetzt eben nur das Accounting Policy so als Schlagwort. Und das scheint dann noch nicht so richtig hilfreich zu sein, ne?
Würde vielleicht noch mit Blick auf die Zeit, also ich habe jetzt die Punkte nochmal aufgenommen, mit Blick auf die Zeit würde ich trotzdem noch den zweiten Aspekt mit dem Timing, also ich meine, dass es jetzt abgelehnt wird, der Vorschlag ist klar, aber wenn, ich sag mal so, der ISB sich trotzdem dazu entscheiden würde, dies... Das heißt, bei dem Timing hat der ISB ja auch gesagt, also es wird ja nichts vorgeben. Das heißt, grundsätzlich kann man auch, ich sag mal, 5 Jahre ins Land ziehen lassen, bevor man dann sozusagen mal eine Rechnungslegungsmethode ändert und dann sich verweist auf, ach, da gab es dann eine NIFRIC-Entscheidung und da wurden immer so schön erläutert die Alternativen aufgezeigt, wie man es doch noch anders lesen kann und wir haben das mal gemacht. So wie ich das auch in der Quintessenz mitgenommen habe, das wäre eigentlich auch schon ein Punkt, den man nochmal anboxen sollte, dass es diese zeitliche Nicht-Festlegung, also man könnte es ja sagen, also spätestens in der nächsten Annual Reporting Period, wenn man dann sozusagen freiwillig wechselt. Aber wenn man dann, ich sag mal so 5 Jahre oder 6 Jahre später, gut, kann man natürlich immer argumentieren, es gibt vielleicht neue besondere Umstände, neue Business Combinations, die sozusagen jetzt...
Ich glaube, Herr Obst, der Punkt ist der, den können wir ja stellen, die Frage. Wenn ich jetzt hingehe und sage, es gibt ja eine Voraussetzung dafür, dass ich nenne es jetzt mal weiter Voluntary Accounting Changes oder all other than non-mandatory, I call it voluntary. Warum die gemacht werden? Das ist ja dieser, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Paragraph, more relevant and reliable und so. Da kann man sich ja auch die Frage stellen, habe ich nicht eigentlich eine Verpflichtung, wenn es etwas geht, was more, ja, ist das dann, und vielleicht kann man die Frage ja stellen und kann sagen, und das geht dann in ihr Timing mit ein, weil wenn ich jetzt sage, ja, ich habe was, das ist more reliable, more relevant, aber es ist ja voluntary, das mache ich in 5 Jahren. Also, dass ich den Widerspruch vielleicht auch nochmal anhöre, da solltet ihr euch auch mal drüber unterhalten. Und das geht, glaube ich, auch mit in das Thema dann ein, was wir gerade gesprochen haben, Cost-Benefit. Muss ich das dann, wenn im Dezember die Sache rauskommt, das machen? Also, dass man das in den Kontext setzt.
Und dann noch ein zweiter Punkt, der mir als Fragestellung sich ergab, ist, kann ich sozusagen eine Rechnungslegungsmethode ändern oder sozusagen so einen NIFRIC zweimal nutzen? Also, ich sag mal, ist extrem gesprochen, wenn da wirklich verschiedene Rechnungslegungsmethoden diskutiert werden und das Unternehmen wird mehrfach umgegliedert und dergleichen, könnte man dann auch die Frage stellen, gibt es dann, ich meine, klar, die Anwendungsfälle sind wahrscheinlich sehr gering, aber meine Erfahrung mit IFRS ist eigentlich, dass man nie das Undenkbare denken sollte. Aber wenn jetzt ein Unternehmen hingeht und sagt, ich meine, man muss ja immer begründen, warum man jetzt sozusagen die retrospektive Anwendung nicht anwendet. Und dann wenn ich dann hingehe und kann ich das oder kann das überhaupt sein, dass ich sozusagen ein NIFRIC zweimal nutze, um meine Rechnungslegungsmethoden zu ändern? Also rein vom Standard her wäre das vorgesehen, aber ich habe da ein gewisses Störgefühl.
Nicht zu dem, was wir vorher diskutiert haben. Ich muss ja more reliable and relevant haben. Dann kommt die Frage, ist es dann überhaupt voluntary? Es kann eigentlich nur einmal funktionieren, es sei denn, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, das IFRIC würde wirklich sagen, wie bei, haben sie jetzt wieder abgeschafft, aber im 37, welche Kosten nehme ich für Onerous Contract? Kannst du das oder das machen? Jetzt wechsle ich die eine. Und jetzt sehe ich aber nach 5 Jahren oder 10 Jahren, nehmen wir wieder Industry Practice, die anderen gehen alle, bleiben bei dem anderen oder gehen in die andere Richtung. Und dann zu sagen, jo, jetzt wechsle ich wieder, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Fälle, ob die so oft vorkommen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und die letzte Frage, die ich noch stellen würde, sollte man in der Stellungnahme auf jeden Fall nochmal mit darauf hinweisen, auf die Geschichte mit Endorsement und Nicht-Übersetzung von NIFRIC? Weil ich meine, die Endorsement-Systematik beinhaltet ja eigentlich die grundsätzliche Denkweise, dass man sozusagen hier einen Transformationsprozess von einem privaten Gremium in ein hoheitsrechtliches System überführt, vor dem Hintergrund, dass diese Verlautbarung dann auch in alle nationalen Sprachen übersetzt werden. Noch ist das IASB meines Erachtens noch nicht so weit, die NIFRICs auch in alle Sprachen zu übersetzen. Also bei den Basis for Conclusions haben sie ja angefangen, dass sie das auch jetzt mittlerweile in die verschiedenen Sprachen übersetzen, aber die NIFRICs sind ja immer noch. Und selbst dann ist es ja auch keine offizielle Übersetzung. Nur sollte man das in der Stellungnahme auch nochmal darauf hinweisen, die grundsätzliche Problematik, dass wir hier in Europa das Problem sehen, wenn wir aus Authoritative Literature Querverweise auf Non-Authoritative Literature haben, dass wir da eigentlich schon einen Bruch mit dem Endorsement-Prozess sehen.
Aber den haben wir natürlich im Conceptual Framework sowieso.
Das ist ja, ja, genau das Paradebeispiel, ja, wo man jetzt auch schon sieht, welche Problemstellungen. Es gab ja nicht umsonst damals so ein britisches Rechtsgutachten, die gesagt haben, also wenn es jemals zu einem Gerichtsurteil geben sollte, zieht euch warm an, weil da einfach so ein Querverweis auf ein nicht endorsiertes Papier zu setzen und das als relevant oder als gültig anzuerkennen, da hat man ja damals auch schon von der juristischen Seite 3 Fragezeichen gemacht.
Also ich glaube, dass wir den Punkt stressen, glaube ich, ist okay. Also stressen im Sinne von, dass wir ihn anführen. Und die Analogie zum Framework bringen, das kann man durchaus machen. Ich glaube, dass das eher ein Arbeitsauftrag ist, an EFRAG darüber nachzudenken, was wir eigentlich damit dann anschließend machen. Wenn das jetzt tatsächlich bei so einem eng abgegrenzten Amendment bleibt oder bliebe und man nicht allgemein diese Kategorie der Voluntary Changes komplett regeln würde, denn dann hätten wir, glaube ich, echt ein Thema.
Ich tue mich halt ein bisschen schwer jetzt in dem ED-Status das schon zu machen. Also das ist vielleicht eher wirklich was für den Endorsement-Prozess. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon, also was
also in dem Entwurf, den EFRAG jetzt erstmal formuliert hat, da ging es, wie Sie das schon genannt haben, elevating the status.
Das war eigentlich das Problem. Also so nach dem Motto, dass jetzt die NIFRIC-Entscheidungen halt da eine höhere sozusagen Glaubwürdigkeit bekommen, ohne dass denen sozusagen weiterer Due Process und so weiter gegenübersteht. Also das war sozusagen so ein Governance-Argument. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Die Endorsierung an sich, zumindest in dem Entwurf, der bei Tech rausgegangen ist, war da noch nicht thematisiert. Ich wäre jetzt auch vor dem politischen Hintergrund, was wir ansonsten schon besprochen haben, heute vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, weil das gleich schon wieder so ein halbes K-Wort-Geschmäckle irgendwo suggeriert. Also, ja. Aber also der Punkt ist natürlich valide. Ich weiß noch nicht, ob der ein bisschen zu früh kommt.
Also wir können den Punkt ja sonst auch nochmal zurückstellen bis zur nächsten Sitzung. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also wir haben das Thema im EFRAG-Board nächsten Montag auf der Agenda. Also da ist euer Draft-Comment-Letter. Und es würde mich wundern, wenn wir nicht an der Frage einer möglichen Endorsierungskonsequenz später auch vorbeikommen würden. Und dann können wir das als Feedback eigentlich eher mit reinnehmen, dann in die Befassung im nächsten Mal.
Dass das Thema heute schon bekannt ist und nicht erst in Zukunft kommt, fände ich es ein bisschen inkonsequent und inkonsistent, auch erst zum späteren Zeitpunkt darauf hinzuweisen. Man sollte es irgendwie downtown machen, dass es eine besondere Schwierigkeit gibt, an die noch gedacht werden sollte, aber es ist ja doch ein sehr valides Argument und insofern fände ich es komisch, also, wenn es irgendwie erst...
Wir könnten das natürlich auch so anführen, wenn wir tatsächlich advokieren, dass die Voluntary Changes nicht unterteilt werden in solche, die auf NIFRIC zurückzuführen sind und andere, dann können wir an der Stelle das einfach als weiteres Argument noch mit anführen. Ja, dass diese Zweiteilung für uns also ohnehin relativ schwer umzusetzen ist, wäre, weil wir eben die NIFRICs halt keinem Endorsement-Prozess unterziehen. Und wir hier praktisch so auf etwas verweisen würden, was in irgendeiner Form im rechtsnäheren Raum steht. Ob das Argument am Ende des Tages so wahnsinnig trägt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Denn ich meine, man könnte natürlich sagen, wir endossieren ja auch die WP-Literatur nicht.
vielleicht. Vorsicht, weil wir holen damit quasi, also das ist ein Argument, wo wir das Problem auf unsere Seite zurückholen. Ich würde als ISB sagen, das ist nicht unser Problem. Das ist euer Prozessproblem im Endorsement sozusagen, dass ihr den, dieses erste, ne? Deswegen, das ist der einzige Punkt, dass wir unser, das stärkere Argument zu sagen, also ihr überhöht eigentlich die Bedeutung des ICs ganz grundsätzlich, mal unabhängig von unserem Prozess, das ist jetzt aus Gabe meines Erachtens eigentlich das stärkere Argument, das würde ich auch eher in den Vordergrund stellen, dass das gleichbedeutend ist mit umgekehrt haben wir im Endorsement-Prozess dieses gleiche Problem nochmal. Das mag sein, ich würde nur, also das würde ich dem ISB sozusagen nicht als erstes vorhalten sozusagen.
Ja, ehrlich gesagt, vielleicht auch gar kein Problem. Also ob die, uns geht es doch darum, was ist die Grundlage für voluntary changes. Das mag Industry Practice sein, das mag die herrschende Meinung entwickelt sich in irgendwo, das mögen NIFRIX sein, das sind alles nicht endorsierte Sachen. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist.
Also ich sehe das Problem nicht. Also
das Problem könnte dann aufscheinen, wenn der ISB in seinem Vorschlag festhielte und nur für diese NIFRIC-Kategorie die Schwelle ändert, dann glaube ich, hätten wir schon ein Thema im Endorsement-Prozess. Wenn man sich tatsächlich auf den Standpunkt stellt und ich sage, ich gieße alles zusammen, dann haben wir
das Problem. Aber dann bin ich dabei, dann sollten wir das jetzt erwähnen, weil wenn wir sagen, das ist dann für Europa ein Riesenthema, aber sehr wahrscheinlich für viele andere Länder auch. Wer interessiert denn die NIFRICs? Dann vielleicht sollte man insgesamt darauf hinweisen und sagen, diese Unterscheidung ist natürlich dann schon schwierig.
Das ist halt wirklich, wie weit man diese, ich sag mal, dynamische Verlinkung grundsätzlich, wir haben also Framework war ein Stichwort, ich kann das natürlich weiterspinnen und sagen, also grundsätzlich die Standards verweisen alle Nase lang auf irgendeine externe Ressource, die ich nutze. Ein Zinssatz, den notieren wir auch nicht, sondern da wird ein Mechanismus beschrieben, wie ich da hinkomme und auch da gibt es ja dann irgendwo, wo ich sozusagen den Standardsetzungsraum verlasse und selber mir Erkenntnisse holen muss. Deswegen wäre ich da also bin ich so ein bisschen ambivalent, weiß ich, ob das wirklich ein gutes, starkes Argument ist.
Ne? Naja gut, aber hier ist ja schon, also für mich ist schon die Problematik, die hat man damals eben auch in dem Rechtsgutachten relativ klar und deutlich hervorgehoben, wenn ich sozusagen auf der einen Seite ein klares Verständnis haben möchte, was authoritative Literature ist und in der Literatur aber einen Querverweis auf Literatur setze, die sozusagen auch dann letztendlich eine Richtigkeitswirkung hat oder bei der Auslegung, dann hat man das Problem, dass man hier eigentlich dann nicht mehr von Non-Authoritative Literature sprechen kann, weil man dann sozusagen über diesen Querverweis eben genau das Problem hat, dass man eben das, was man eigentlich als Non-Authoritative sieht, nämlich in den Status hebt einer Authoritative Literature. Und das ist eigentlich schon, wo ich auch sage, das hat man in dem Framework gesehen, dass wir da riesige Probleme bekommen, dass wir jetzt ja da irgendwo jetzt zurzeit auf zwei verschiedene Versionen höchstwahrscheinlich verweisen werden. Und jetzt bei dem NIFRIC ist es meines Erachtens dann auch. Also wie sieht das dann auch, wird man ja auch noch nicht so weit denken können, aber wie sieht das aus, wenn das Interpretations Committee in 5 Jahren vielleicht mal auch seine Sichtweise etwas anders sieht zu gewissen Sachfragen, als sie heute vielleicht sieht, weil es auch mittlerweile auch das NIFRIC dann irgendwo erleuchtet wurde in gewissen Sachen. Also das ist...
Mit Blick auf die Uhr, Next Steps?
Also ich würde sagen, Anfertigung eines Entwurfs zur Diskussion für die nächste Sitzung, in dem Entwurf aber dann auch schon mit berücksichtigt vielleicht noch extra Fragestellungen, die sich aus dem EFRAG-Stellungnahme ergeben, beziehungsweise aus dem Umfeld, was ich noch mitbekomme, auch beim ISB, was dort angelandet wird oder was auch von anderen Seiten. Also in dem Sinne würde ich jetzt sagen, im Idealfall in der nächsten Sitzung eine Verabschiedung, aber eben noch mit etwas Background.
Dann werden wir das genauso machen. Vielen Dank, Herr Obst, und dann gehen wir in die Mittagspause bis Viertel nach 1.